Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir noch und ein frohes und gesegnetes neues Jahr all denen, die ich noch nicht gesehen habe oder mit denen ich noch nicht persönlich gesprochen habe. Ich bin Tobi, wenn ihr zum ersten Mal hier seid. Ich bin einer der Pastoren hier von der Mosaikkirche. Wenn du zum ersten Mal hier bist, hoffe ich, dass du dich herzlich willkommen fühlst hier bei unserem Brunch-Gottesdienst. Ich lese gerade ein Buch von Diana Kinnert und das heißt die neue Einsamkeit. Und wahrscheinlich werde ich in den nächsten Monaten immer wieder mal ein bisschen was davon oder darüber sprechen, weil es mich sehr beschäftigt und weil es einfach ein sehr, sehr aufschlussreiches Buch ist. Diana Kinnert ist eine doch recht junge Frau. Sie ist Unternehmerin, sie ist Politikerin, sie ist mit 17 Jahren schon in der CDU beigetreten, sie ist Publizistin, sie ist Unternehmerin und sie hat schon mit Ende 20 die britische Regierung beraten, die ein Ministerium eingerichtet hat für den Kampf gegen Einsamkeit. Und sie schreibt auf 500 Seiten über diese neue Einsamkeit. Eine Einsamkeit, die ganz, ganz vielschichtig ist. Diese Einsamkeit, die so eine Vereinzelung ist. Eine Realität, die sich immer mehr ausbreitet und vor allem, und das hat den ganzen Kreis um die dort in Großbritannien so beschäftigt, vor allem immer mehr junge Leute sind von dieser Einsamkeit betroffen. Sind eigentlich daran gegangen und dachten, wie kriegen wir es hin, dass gerade die alten Leute, die vielleicht auch so vom Internet so ein bisschen abgehängt sind, wie kriegen wir das aufgefangen? Und letzten Endes ist rausgekommen, eine ganz, ganz große Einsamkeit empfinden vor allem Menschen zwischen 20 und 40. Und das ist total spannend und wie gesagt sehr, sehr vielschichtig. Und vor allem wird es mehr und mehr zu einer riesen Herausforderung für unsere Gesellschaft. Der Untertitel von dem Buch ist und wie wir sie überwinden, wie wir sie als Gesellschaft überwinden, diese Einsamkeit. Und diese Einsamkeit hat vor allem auch eine krasse Dualität. Auf der einen Seite ist da diese ganz, ganz große Sehnsucht in uns, gesehen zu werden. Also Nähe, Empathie, Verständnis, Wertschätzung und Würde. Und auf der anderen Seite ein immer stärkerer Schutzreflex, ein Rückzug aus Angst vor Verletzlichkeit in dieser unberechenbaren Moderne, ein Rückzug aus Angst vor Ablehnung in einer immer schnelleren und widersprüchlichen, unverständlichen Welt, so schreibt es Kinnert. Und sie schreibt, wir wollen alles, wir wollen gesehen werden und wir wollen nicht gesehen werden und dabei doch gesehen werden. Ich glaube, bei all den Herausforderungen, die wir gerade so haben, bleibt genau diese Sehnsucht ganz stark in uns Menschen und bleibt eines dieser Haupt- oder dieser Grundbedürfnisse von uns, gesehen zu werden. Die Psychotherapeutin Virginia Satir hat gesagt, ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Und ich glaube, wenn wir aufhören, uns zu sehen, dann werden wir nicht nur immer einsamer, sondern wir werden auch anfangen, uns eher als Objekte zu betrachten. Wir werden anfangen, uns mehr zu objektifizieren, uns zu entmenschlichen, wir werden zu Objekten, die vielleicht unsere Probleme sind oder eben zu Objekten, die bitte unsere Probleme oder unsere Sehnsüchte stillen sollen. Und ich glaube, auch in Kirche kann das passieren oder kann so ein Ort sein, wo genau das schon im Kleinen passiert. Und wie das im Extremen aussieht, dieses Entmenschlichen, das sehen wir in dieser Geschichte von Hagar. Eine ägyptische Sklavin, die von ihrer Herrin Sarai auch nur genau so genannt wird. Nicht Hagar, sondern meine ägyptische Sklavin. Nicht Hagar, die Frau aus einem fremden Land, mit einer Geschichte, die vermutlich verkauft wurde, die vielleicht von Heimweh geplagt ist. Nein, sondern diese Magd, die hier für die unerfüllten Wünsche ihrer Herrin hinhalten muss und zum Objekt wird, zu einer Gebärmaschine. Wahrgenommen, benutzt, aber ungesehen. Und Hagar wird tatsächlich schwanger und es passiert, was eigentlich allen hätte klar sein müssen, in einer Zeit, wo Nachkommen irgendwie alles war, wo Unfruchtbarkeit ein gesellschaftliches Dilemma bedeutete, Hagar fing an, auf Sarai herabzuschauen. Und es kommt zu Spannung in diesem Machtverhältnis und Sarai fängt an, sie so sehr zu bedrängen, sie so hart zu behandeln, dass Hagar schwanger in die Wüste läuft. Was eigentlich fast schon so ein bisschen Selbstmord gleichkommt, weil die Überlebenschancen dort für sie eigentlich so gering waren. Und genau an diesem tiefsten Punkt, entmenschlicht, missbraucht, auf der Flucht, absolute Einsamkeit, Lebensgefahr, genau an diesem Punkt greift Gott ein. Und was er tut, ist irgendwie zutiefst berührend. Und ich finde schon diesen ersten Satz in dieser Begegnung so schön. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle. Und es hätte hier auch stehen können, und der Engel des Herrn kam an die Wasserstelle, wo sie saß. Aber es steht irgendwie, er fand sie. Und irgendwie impliziert das für mich so eine Suche. Gott zeigt sich hier als ein Gott, der den Menschen sucht, der die Nähe des Menschen sucht. Und was sich auch irgendwie durch die ganze Bibel zieht, der die Nähe zu den Menschen sucht, die irgendwie schwach sind. Den vertriebenen Menschen, die Einsamen, die Unterdrückten, die Verletzten. Und hier beginnt schon was in Hagar, was für sie komplett neu war. Sie ist nicht egal. Sie hat einen Wert, sie ist es wert, gesucht zu werden. Und dann spricht Gott sie durch diesen Engel an und es passiert was total Besonderes in dem Text. Zum ersten Mal wird sie mit ihrem Namen angesprochen. Hagar, Sklavin Sarais. Von Abraham und Sarai wird sie eigentlich nur Sklavin oder Magd genannt, was psychologisch total interessant ist, weil es eine ungemeine Distanz aufbaut. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendwie sage, ich treffe mich heute mit Lukas oder mit diesem Tontechniker aus Gießen. Und das Verrückte ist, diese Distanz, die macht es uns im Umgang mit unseren Mitmenschen viel, viel leichter, schlecht mit uns umzugehen. Der Name macht es mich persönlich, der Name macht es menschlich. Und bei ihrem Namen genannt zu werden, das holt sie aus diesem Zustand der Objektifizierung heraus. Sie ist angesprochen als Mensch, als Person und nicht als Ding. Und Gott gibt aber auch gleichzeitig so im wahrsten Sinne des Wortes den Finger in die Wunde. Er benennt ihren Schmerz und ihre Geschichte. Sie ist diese ägyptische Sklavin Sarais. Und mit dieser Aussage, Hagar, Sklavin Sarais, das ist eigentlich so Storytelling in ein paar Worten. Du könntest mit dieser Aussage, könntest du irgendwie ihre ganze Geschichte versuchen nachzuerzählen. Alles, was sie schon auch in jungen Jahren vielleicht erlebt haben muss. Und Gott sagt damit, ich weiß es. Ich weiß um deine Geschichte. Ich weiß, wer du zutiefst bist. Und ich kenne deinen Schmerz. Also Gott sucht sie, er begegnet ihr, er nennt sie bei ihrem Namen und er geht biografisch auf sie ein. Er verleiht ihr ungeahnt und unerwarteten Wert. Er erweist sich ihr als aufmerksamer, als empathischer und verständnisvoller Gott. Und dann macht Gott, was das total spannend finde, er fordert Hagar auf, eigentlich zu reflektieren. Wo kommst du her und wo willst du hin? Er bringt sie dazu, ihre Situation zu benennen. Und wenn wir Zeit hätten, ich finde es so spannend, noch viel länger darüber zu sprechen, wie wichtig das ist, das zu lernen im Leben. Die Situation benennen zu können. Was ist passiert? Was ist die Geschichte dahinter? Was hat mich an diesen Ort gebracht? Was ist mein Plan? Was will ich? Und letztlich auch, wer bin ich? Und sie erkennt, sie ist Hagar. Sie ist diese ägyptische Magd, auch wenn das nicht ihre Identität alleine ist. Sie ist die Magd, ihre Herrin, vor der sie auf der Flucht ist. Und total verrückt, dieser Engel Gottes schickt sie daraufhin zurück zu Sarai. Mit der Verheißung der Nachkommen, was ein Ausdruck von Segen war. Und sie soll ihren Sohn Ismael nennen, was so viel heißt, wie Gott hört. Ein Versprechen, das ihr Würde verleiht, neues Selbstbewusstsein, eine neue Perspektive, eine Zukunft, irgendwie eine innere Sicherheit, eine Zusage, dass Gott sie hört. Und nach dieser Begegnung mit diesem Engel Gottes sagt Hagar die Worte, die die Jahreslosung für 2023 sind. du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Nach dieser Begegnung, die eines ihrer und unserer tiefsten Bedürfnisse stillt. Sie ist gesehen. Sie ist von Gott gesehen. Er sucht und findet sie. Er kommt ihr nahe. Sie erlebt, dass er mehr sieht als ihren gesellschaftlichen Stand, dass sie mehr sieht als das, was sie tut. Er kennt ihren Namen, er wertschätzt sie, er kennt und versteht ihre Geschichte, er kennt und versteht ihre Situation und ihre Entscheidung, ihre Sehnsucht und ihren Schmerz. Er hört sie und das sind alles Facetten vom Gesehensein. Er verleiht ihr Würde und gibt ihr eine neue Perspektive für ihr Leben. Und er lässt sie Verantwortung dafür übernehmen. Ich weiß nicht, was bei dir am meisten resoniert, wenn du diese Geschichte von Hagar hörst. Nach was von all diesen Facetten vom Gesehensein du dich vielleicht auch gerade am meisten sehnst. Was dich am meisten berührt. In welchen Herausforderungen du dich gerade befindest und was vielleicht auch im neuen Jahr auf dich wartet. Ich glaube, was mich am meisten bewegt hat, wir saßen letzte Woche noch mit unserem Team zusammen und ich habe wirklich überlegt, so was, wenn ich diese Geschichte höre, was ist so ein Satz, den ich für mich formulieren könnte, an den ich mich immer wieder mal erinnern muss, den ich mir irgendwie ins Herz massieren muss. Und ich hab jetzt zwei Sätze formuliert und der erste heißt: Gott sieht mehr als das, was ich tue. Gott sieht mehr als das, was ich tue. Und der zweite Satz heißt: Weil Gott mich sieht, kann ich mich meinen Ängsten und meinen Spannungen in meinem Leben stellen. Das Verrückte ist, irgendwas in dieser Beziehung, in dieser Begegnung mit dem Engel Gottes, irgendwas hat etwas in mir verändert. Diese Begegnung hat nicht die Umstände verändert. Sie geht ja am Ende einfach wieder zurück in die Situation, wo jeder gesunde Mensch ihr wahrscheinlich von abgeraten hätte. Die Umstände sind irgendwie die gleichen geblieben, aber irgendwie ist alles gleich und doch alles anders. Irgendwas in ihr hat sich verändert, eine neue Perspektive auf ihr Leben, auf ihre Situation, dass sie wieder sich diesen Dingen stellen kann. Und ich habe meine eigene Geschichte, ich habe meine eigenen Ängste. Um den Kreis zu schließen zum Anfang, ich kann mit dieser Einsamkeit sehr, sehr viel anfangen, die auch so eine gewisse Angst hat, sich immer wieder verletzlich zu machen, sich zu zeigen, wie ich wirklich bin, aus dieser Angst abgelehnt zu werden. Und es ist dann so leicht, sich irgendwie zurückzuziehen, aber sich sagen zu können, hey, weil Gott mich sieht, kann ich mich den Spannungen und den Herausforderungen in meinem Leben stellen. Ich bin Mensch, ich würde am liebsten immer vor Konfrontation, vor Spannung fliehen. Ich würde am liebsten auch immer irgendwo abhauen, wenn es irgendwie brenzlig wird, wenn es zwischenmenschlich schwierig wird. Aber ich habe einen Gott, der mich sieht. Ich habe auch einen Gott, der mehr sieht als das, was ich tue. Das ist eine große Angst, die ich im Zwischenmenschlichen habe. Und das möchte ich mir immer mehr irgendwie ins Herz massieren. Eine neue Perspektive auf mein Leben, auf meine Situation zu bekommen. Durch diese Wahrheit. Keine Ahnung, was 2023 alles so bringt, was auf uns wartet, aber ich wünsche wirklich jedem von euch immer wieder so Hagar-Momente, so diese Momente, wo wir spüren, wir sind gesehen. Wir dürfen eine andere Perspektive auf unser Leben und unsere Situation haben. Wir wollen jetzt, wie Alexa schon gesagt hat, am Tisch noch ein bisschen ins Gespräch darüber kommen und zwei Fragen dazu. Zwar die erste: Was waren oder sind so Hagar-Momente in deinem Leben? Wo hat das Bewusstsein, dass Gott dich sieht, vielleicht schon deine Perspektive oder ja, Perspektive auf dein Leben oder eine Situation verändert? Eine zweite Frage: Welchen Satz würdest du für dich aus dieser Geschichte formulieren? Vielleicht einen Satz, den du immer mal wieder hören musst. Darüber können wir jetzt noch ins Gespräch kommen. Und dann kommt der Ray später nochmal, wir sind noch nie zusammen.